Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Spoilerfabrik, Digitec Spoilercast mit Michel Brändle.
Hallo miteinander.
Und Domagoj Belančić.
Hallo.
Ich bin der Luca Fontana und heute besprechen wir zusammen schon wieder bereits die zweite Folge von der neuesten Staffel von The Last of Us. Und wie schon letzte Woche, bei der ersten Folge gehen wir auch heute da wieder richtig tief in die Materie mit Spoiler. Und genauso wie letzte Woche aber besprechen wir nur Spoiler, die in der heutigen Episode oder bis und mit der heutigen Episode vorkommen sind. Wir dürfen nicht verraten oder vorwegnehmen, was noch kommt. Weil, sag mal gerade Domi und ich, die Games schon entweder ganz oder teilweise gespielt haben, wir haben ein bisschen Vorwissen, aber das dürfen wir da nicht besprechen. Wir besprechen alles, als ob wir noch gar nichts gesehen hätten. So, genug Palaver. Ich würde sagen, steigen wir direkt in diese Folge rein. Es gibt einiges zu besprechen.
Sehr viel passiert, ja.
Traumen aufzuarbeiten.
Wir haben ja beide schon ein bisschen Vorwissen, aber ist man bereit gewesen für diese Folge? Nicht, oder?
Für diese Folge ist man nie bereit.
Das habe ich mich noch ein bisschen gefragt.
wir haben halt auch nicht gewusst, wenn das die Ereignisse in dieser Folge werden passieren. Ja, kann es sein, dass sie es irgendwie erst in Episode 4 oder 5 bringen oder so.
Hey, in Episode 8 wäre cool.
Episode 8 von 7, Staffel 2.
Ich hätte es cool gefunden in der Episode 2 von der 6. oder 7. Staffel.
jetzt wo du sagst.
Wenn es so weit kommt. Aber bevor wir dort sind, wir starten die Folge dort, wo die letzte aufgehört hat, nämlich mit von Albträumen plagt die Abby und ihre kleine Gruppe, die sich in einer Art Chalet oder sag mal einer Lodge verschanzt hat. Schön gross und luxuriös, aber halt nicht so gut beheizt. Und was ich noch cool gefunden habe, ist wirklich so in dieser Szene, sie sehen Jackson zum ersten Mal bei Tageslicht und sind das erste Mal ein bisschen erschrocken. So, ups, das ist...
Jetzt erst denkt, hey, ist da echt irgendwie das Wetter, wo sie so baff sind? Aber nein, es ist einfach so, oh fuck, es ist eine Stadt.
Das ist ja gar kein Zeltlager. Das ist eine Stadt mit Toren, Wachen, Patrouillen, sogar Hunde, Domi, gell?
Genau, Hunde. Ja. Die wir später noch werden sehen. Mhm.
Du hast doch gesagt, mal, du hast auch in The Last of Us 2 hast doch irgendwie etwas deaktiviert, dass man Hunde nicht umbringen kann. Oder ist das in einem anderen Game gewesen?
Warte, ich habe einen Artikel darüber geschrieben, dass ich kein Problem habe, in Games Menschen umzubringen, aber Hunde geht gar nicht. Rise of the Ronin ist das gewesen, wo du Hunde, also feindliche Hunde hast können umstimmen, dass sie dir freundlich sind und dass du sie nicht musst umbringen. So. Aber in The Last of Us Part 2, also im Game, hast du Hunde als Feinde gehabt und hast du
es eben nicht können ausschalten, gell? Ist es das gewesen?
Genau.
Und sogar müssen, das ist Asi.
Ja.
Das ist ganz, ja, vor allem, weil du ja auch selber einen Hund hast, oder? Das
genau. Aber in dieser Episode waren die Hunde ja noch die grossen Helden gewesen.
Richtig.
Genau.
Später noch dazukommen.
Und unsere Gruppe dort, die hat ja noch gar keinen so richtigen Plan, wie es aussieht. Beziehungsweise der Plan ist bis jetzt einfach immer gewesen, wir bringen den Joel um und jetzt haben wir plötzlich eine riesen Stadt und er ist irgendwo dort drin, wir haben keine Ahnung wo. Wie macht man das? Abby hat natürlich eine schnelle Antwort parat. Wir können uns eine von diesen Patrouillen, die ja da rumpatrouillieren, einfach schnappen und die Leute foltern, bis sie uns den Standort von Joel sagen. Dort habe ich mir auch gedacht, ja, Abby, also ich weiß nicht, wenn es eine Stadt ist, ich weiß nicht, wer genau wo wohnt da bei mir in Sprengen.
Ja, vor allem genau wo sich der Joel jetzt befindet, das weiß ja niemand von diesen Patrouillen. Also das ist ein dummer Plan eigentlich.
Aber Abby ist halt wirklich voller Hahne ihre Rachewut aufgesogen und man merkt das auch ein bisschen an ihrer Gruppe. Die ganze Folge über die ist, irgendwie steht sie zwar schon hinter der Abby, sind ja alles Fireflies, sie haben ja alle das gleiche Trauma erlebt, aber sie sind nicht ganz so rachengelustig wie die Abby, weil sie sagen, sie sehen halt jetzt Jackson und finden, hey, irgendwie müssen wir einen Weg finden, Abby von diesem Plan abzubringen, sonst sind wir die Einzigen, die in diesem Himmelfahrtskommando
ja, genau, ich habe angefangen, man sieht gut so eine Teiligergruppe. Du hast die Abby, die das unbedingt durchziehen will, mit dem Joel töten, der Manny, das ist der, der am Schluss Pendejo gesagt hat. Ah. Der ist, glaube ich, auch voll auf ihrer Seite und sagt auch, ja, wenn wir die Patrouille oder wenn wir die foltern, dann können wir sie dann nicht gehen, die müssen wir dann auch töten. Oder dann finde ich das voll logisch. Und dann ist auf der anderen Seite aber die Mel, das ist die Ärztin, wo du siehst, ja, dass ich finde nicht, dass es eine gute Idee ist. Unter Owen, wo er auch sagt, er will sie sogar überzeugen, dass wir hier abbrechen, weil das macht keinen Sinn, wir werden alle sterben, wenn wir das werden probieren, den Joel umzubringen. Und dann ist noch die Nora, das ist die mit den ganz kurzen Haaren, was so ein bisschen irgendwie dazwischen ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Wo so, einerseits will sie Rebbi helfen, aber andererseits hat sie auch das Gefühl, dass es ein bisschen too much ist. Aber so ein bisschen die spannige Gruppe, finde ich, hat man hier schon gut gespürt am Anfang. Ja,
voll. Mhm. Und dann geht es zurück zu der Ellie. Eine coole Szene, die ich gefunden habe. Sie wird pünktlich vom Jesse geweckt, um auf die Patrouille zu gehen. Und ich mag wirklich, wie die zwei sich necken. Das hat auch etwas von den Games. Das ist in den Games immer wieder so die...
Ah, okay.
Wenn du nicht gerade irgendwie Gameplay hast und irgendwie ein paar Clicker musst umbringen, dann laufst du einmal oft von A nach B nach C mit deinen Charakteren und in dieser Zwischenzeit reden die miteinander. Und dort passiert mega viel so Zwischenmenschliches, was die Charaktere für dich auch dann sehr viel nahbarer machen. Das ist eine mega grosse Stärke vom Game. Überhaupt in vielen, glaube ich, Naughty Dogs Game, wenn man auch Uncharted hat, das auch ein bisschen, komme jetzt gerade so spontan in den Sinn, aber das sind so coole, wichtige Szenen, oder? Der Jesse sagt so, hey, ja, geil, weißt du, was gestern Abend mit dem Fest und ja,
dass du überhaupt ihn einfach geküsst hast und so. Und sie so, ja. nein, das ist nicht mein Fehler und so.
Sie ist bekifft gewesen, sie hat nur einen Punkt machen, keine Ahnung was. Und er so, nein, ich verrasche dich nur, es ist alles okay.
Aber es war schon scheiße von dir.
Ja, genau, wenn er so durch die Tür schaut, so geil. Und diese Szene ist eine von diesen Szenen, die quasi 1:1 aus dem Spiel übernommen wurde.
Ah, okay.
Ja. So hat es quasi angefangen, das Spiel. Du hast noch eine kleine Sequenz gehabt, wo du Joel gespielt hast. Aber als Ellie hast du eigentlich quasi in dieser Situation angefangen, als Spieler. Und du hast auch nicht genau gewusst, das haben wir letzte Woche schon besprochen, du hast nicht genau gewusst, was an dem letzten Abend genau passiert ist. Das hast du im Spiel erst später herausgefunden. Und du hast genauso wie Ellie, bist einfach so geweckt worden vom Jesse und bist dann in Jackson gelaufen und hast so ein bisschen erfahren, was passiert ist. Und eben diese Konversation quasi 1:1 übernommen, das finde ich cool an Serie, dass wir teilweise so wie weggehen von dem, was passiert ist im Game. Aber nachher gibt es immer wieder Überschneidungen, die einfach 1:1 übernommen sind worden. Und es ist immer cool, wenn die Momente kommen, wo du denkst, ah ja, genau, das muss ich mich genau erinnern, die Szene, so hat das angefangen. Und dann gehen wir wieder weg und erfahren eine Story, die in den Games halt nicht behandelt ist worden. Das Hin und Her, das finde ich sehr gut gemacht.
Und was du da wirklich, also ich habe das jetzt schon wieder nicht mehr im Kopf gehabt, dass das Game so angefangen hat, aber so wie du das sagst, das ist genau der Unterschied für mich. Vor zwei Wochen bin ich ja den Minecraft-Movie schauen. Das Minecraft-Franchise kenne ich ja nicht. Und ich habe mega oft so Stellen im Film gehabt, wo ich genau gewusst habe, das ist jetzt ein Augenzwinker-Moment für die Fans, wo ich einfach überhaupt nicht kapiere, aber es ist so in your face und so subtil, unsubtil, oder wie man dem könnte sagen. Du merkst einfach genau, das ist jetzt ein Fanservice-Moment. Und wenn du Fan bist, kommst du raus und es ist geil. Und sonst bist du wie ich so, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Und das finde ich aber eben nicht gut. Hingegen da bei der Last of Us, wie du es gerade so schön erklärt hast, eben, wenn du es nicht weißt, ist das völlig egal, ob das jetzt ein Moment, wo 1:1 aus dem Game ist.
Oder ja, genau.
Aber ich würde sagen, es fühlt sich mega organisch. Also ich, die Games gar nicht kennen, finde jetzt nicht, dass irgendetwas komisch ist oder dass du das Gefühl hast, es passt nicht so zum Resten.
Oder? Also du hast nicht das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt glaube ein Moment für die Fans gewesen, aber ich check den jetzt nicht, oder? Für die Fans ist das ein geiler, so, das ist jetzt genau der Anfang vom Game. Für dich ist es einfach eine Szene gewesen, wo die Beziehung zwischen zwei Charakteren etabliert, was auch etwas ist, wo übrigens viele Serien vergessen oder oft, ich sag mal, Dialoge. Ja. Sie sind oft einfach da, um Informationen zu vermitteln, um Plot voranzutreiben. Und man wird immer hypereffizient mit der Laufzeit sein und tut rigoros alles dem den Schnittschere zum Opfer fallen lassen, wo nicht der Plot vorantreibt oder wo nicht funktional ist. Und genau so Kabeleien wie das zwischen diesen beiden gerade. Oder? Das macht klar, dass das, wie soll ich sagen, sie haben. Es macht sie echt, es macht sie nahbar, es ist nicht nur Exposition, es ist Beziehung, es ist Reibung, es ist Humor, es ist Chemie. Und das ist einfach, du hättest die Reiberei oder die Kabelei können ersatzlos streichen, es hätte im Plot rein gar nichts gemacht, du wärst immer noch draus gekommen. Aber dadurch, wenn du all das eben streichst, dann hast du einfach nur noch Funktion und keine Seele mehr im Film. Du hast nur noch alles, was im Plot vorantreibt und keine Seele mehr. Und das macht dann einfach, dass du hast
also, Geschichte. Neben der Beziehung unter ihnen zwei habe ich gefunden, hat es irgendwie noch so eine zweite Funktion gehabt. Es hat mega gut gezeigt, dass Ellie so anders tickt, obwohl sie gleich alt ist wie der Jesse. Habe ich gefunden. Also er ist so, er weiss immer noch, was sind die Regeln, wie muss ich mich verhalten, ich mag gern pünktlich sein. Und der Ellie ist es einfach so scheißegal.
Du merkst schon ihre Rebellion noch ein bisschen mehr. So 4-5 Jahre älter haben sie letzte
Episode gesehen. Er ist ein bisschen älter, glaube ich. Ja, genau. Vielleicht macht es da aus, ich weiss es nicht.
Ja.
Da kann auch gut sein, dass es so das sein Alter noch ein bisschen raushebt. Ja, voll. Dass er doch ein bisschen reifer schon ist als sie.
Genau.
Ja.
Und er wird ja, sie sagt ja auch später, offenbar ist es wie so, alle wissen, er wird eines Tages der Chef da in
Jackson. Ja, voll, er macht es, glaube ich, echt gut und so, ja, das hat sie auch gesagt.
Ich glaube, wahrscheinlich auch wegen dem. Und was man auch noch erfahren, oder was auch noch wichtig ist aus diesen Dialog mit diesen beiden, ist, Ellie tut nochmal etablieren, ja, ich weiss, Joel und ich haben Scheiß am Laufen, es ist nicht einfach, aber gell, das ist einfach unsere Beziehung. Wir haben eine gemeinsame Geschichte und die kann uns niemand wegnehmen. Wir werden unseren Scheiß zusammen irgendwie durchstehen. Und hört auf, die ganze Zeit darüber nachzudenken. Das ist einfach, wie der Joel und ich ticken. Und das stimmt ja auch irgendwo durch. Das haben wir ja auch in der ersten Staffel schon so mitbekommen. Die haben immer die haben wirklich eine spezielle Geschichte. Die sind auf eine andere Art und Weise zusammengewachsen. Und ich wünschte mir einfach nur, Ellie würde das auch mal dem Joel sagen.
Ja, das finde ich, genau. Das find ich komisch, weil wir haben, das letzte Mal, was wir von diesen zwei gesehen haben, ist, dass sie ja gestritten haben an dieser Party, oder?
Und offenbar haben die schon ewig eben die Reibereien, aber genau. Offenbar reden die auch ewig nicht wirklich miteinander.
Genau, und ich frage mich, ob da zwischen dieser Streiterei, die sie da erlebt haben, und dieser Konfrontation und am nächsten Morgen, ob dann etwas passiert ist zwischen diesen zwei, dass sie jetzt so ein bisschen wie. Jesse fragt ja, hat er miteinander geredet, ist irgendetwas passiert, aber Ellie will das nicht richtig sagen, aber ich habe das Gefühl, irgendetwas ist dazwischen passiert und vielleicht werden wir das nicht. Im späteren Verlauf noch irgendeine Erfahrung in Flashbacks oder so.
Ist nicht ganz am Schluss noch, dass sie irgendwie so eben vorbeiläuft, wo er draussen am Gitarre spielen ist.
Stimmt, das haben wir ja auch noch gesehen. Ja, genau. Ja, genau.
Es war so noch so ein bisschen versöhnlicher gewesen, aber doch hast du gewusst, hey, sie können immer noch nicht so.
Vielleicht ist ja da noch irgendetwas passiert, genau. Okay.
Was dann kommt, ist tatsächlich Exposition Dump, nennt man das so schön auf Englisch. Das heisst, der Jesse, wo eben Ellie darüber erzählt, es hat Infizierte, die ihre eigene Tote nutzen, um Kälte überleben.
So geil.
Fucking hell, das ist sehr intelligent. Wie intelligent sind die Infizierte fängen worden? Und dann vor allem der Tommy beim Town Hall Meeting, wo der Menschen von Jackson erklärt, wie man bei einer eventuellen Invasion durch Zombie-Horden, was man da machen muss, wie man damit umgeht. Das sind nicht nur wichtige Informationen für unsere Charaktere in der Serie, sondern auch für uns Zuschauende. Und weil uns die Informationen, ich sag mal, mehr oder weniger plump einfach gesagt werden und nicht gezeigt werden, und eine alte Filmschulregel heisst eigentlich Show, Don't Tell, nennt man das Exposition Dump. Da ist jetzt einfach uns etwas so gesagt worden, damit wir das wissen. Apropos Filmschule, sagt euch Chekhovs Gun etwas?
Fuck ja, aber ich weiß es nicht. Den Begriff habe ich schon ein paar Mal gehört, ja, aber jetzt weiß ich nicht, was es ist.
Das ist so ein beliebter Begriff. Chekhovs Gun ist, kommt aus der dramaturgischen Lehre, wo eigentlich mehr oder weniger sagt, alles, was du einführst, muss plotrelevant sein. Sonst streichst du es einfach wieder.
Ja, ja, ja.
Der Chekhov, der ist ein russischer. Der ist ein russischer Schriftsteller gewesen, der vor über 100 Jahren hat das Beispiel gemacht, wenn du zum Beispiel in deinem ersten Akt eine Waffe zeigst, dann muss sie irgendwann mal im Laufe der Geschichte abgeführt werden.
Sonst
streichst du die Waffe. Und in der Regel halten wir sich auch rigoros an die. Wenn der Tommy also sagt, während dem Town Hall Meeting, Leute, das und das müsst ihr machen, falls eines Tages, wer weiß, wann das könnte sein, unsere Tore überrannt werden von einer Horde, von einer Armee von Infizierten, dann machen das, das, das und das. Und du weißt jetzt, weil du Chekhovs Gun kennst, weißt jetzt, okay, genau das wird zu 99% passieren, weil wenn das nicht plotrelevant wird, dann würde man das auch nicht so sagen. So, jetzt
habe ich und die Fässer, wo sie umschieben, wo Jesse und Ellie durch die Stadt laufen, habe ich mich auch gefragt, was zum Teufel sind das für Fässer, wo die Leute da umschieben, wieso, was ist da los? Und die werden ja dann auch, wird ja dann auch aufgelöst, für was das diese waren tatsächlich.
Jetzt hast du auch gedacht, wenn die jetzt einfach irgendwie beschäftigt wirken, so tun, als würden die in dieser Stadt irgendeine Aufgabe haben oder so. Aber ja, wenn ich die Regeln kennt hätte, wäre es vielleicht ein bisschen offensichtlich. Aber spannend, ja.
Ja, ich hoffe, ich habe es euch jetzt versaut in Zukunft, dass ihr immer werdet wissen, was passiert.
Oder dass man es immer fragt und dann gibt es irgendeinen Regisseur, der damit spielt und extra irgendetwas mega offensichtlich einführt und nachher ist es nie ein
Thema. Wo gar nicht gebraucht
wird. Absolut. Ja, extra. Ja, das gibt es. Das hat einen Begriff. Ich sage mal, Expectation Reverse oder ist eben genau das Umkehren von Erwartungen. Auch das gibt es
genau. Natürlich. Ja, voll.
Ich würde sagen, ist vielleicht Final Destination ein Beispiel dafür, wo mit Suspense und Erwartungen. Suspense, weil du genau weißt, es passiert jetzt dann gerade etwas ganz Schlimmes, aber auch mit den Erwartungen. Es zeigt eigentlich 10 Check-off-Guns und nur eine davon wird abgeführt. Und du darfst herausfinden, welche von denen. Und meistens ist es gar keine von diesen 10, sondern aus dem 9 kommt noch eine 11. Das ist so Final Destination-Style. So, ein bisschen Exkurs.
Genau.
Wir haben noch der Dude beim Town Hall Meeting, der sich bei der Ellie entschuldigt.
Das hat für mich, Seth.
Ah, ja.
Der Seth, das hat für mich recht aufrichtig getönt. Haben wir ihm auch verziehen?
Ich glaube, er ist ein bisschen gezwungen worden.
Ich habe auch das Gefühl gehabt, ja, also es ist sehr, also er hat sich gar nicht dafür gehabt, um jetzt etwas zu sagen. Er hat sich ein bisschen geschämt. Ich glaube, so ein bisschen hat er gefunden, es ist wirklich ein bisschen zu harsch gewesen, aber gemeint hat er es eigentlich schon so.
Ja, genau gell? So. Ja.
Ich glaube eben auch, ich habe gefunden, es ist aufrichtig, weil, wo Ellie genau das ja sagt, so, ja, genau, wenn du besoffen bist, sagst du Sachen, die du vorher nie gedacht hast. Ironisch gemeint, genau. Oder? Sagt, das wäre der Punkt, wo er hätte können sagen, ja, fick dich, oder? Ich meine es ja eh nicht ernst, aber er sagt, die anderen, wo die Ellie eigentlich widersprechen, dann tut er unterbrechen und sagt, nein, die Ellie hat schon recht. Es ist wirklich, ich sollte so Zeugs auch nicht einmal denken. Also er hakt dort wirklich nochmal nach und geht selber mit sich ins Urteil und dort habe ich gedacht, okay, das genau. Ist schon recht. Ich glaube, wenn es ihm nicht aufrichtig wäre, würde er dort nicht sagen, Mol, sie hat recht, es ist wirklich falsch von mir, so etwas auch nur zu denken. Boah. Ja, da kommt der Schneesturm, Winter is coming.
Oh. Ja, sozusagen.
Es hat so ein bisschen Game of Thrones Vibes gehabt, oder?
Absolut.
Vielleicht auch nicht auch nur, weil ich es jetzt gerade angefangen habe zu schauen, aber...
Absolut, nein. Ich nehme eine kleine Info vorweg. Der Mark Mylod ist ja Regisseur von dieser Folge und er hat auch bei Game of Thrones bei 6 Folgen Regie geführt, zwischen Staffel 5, 6 und 7. Ist von dem her auch kein Unbekannter. Darum passt es auch da, Winter. Und Bella Ramsey hat auch in Game of Thrones gespielt und der Pedro Pascal hat auch in Game of Thrones gespielt.
Es hat sehr viel Parallelen.
Klassentreffen. Das altes Klassentreffen. Die Ellie und der Jesse verschlagen in einem 7-Eleven-Shop voller Weed. Und das merkt man, das war Eugene sein Job gewesen. Der Eugene ist ja der Arzt aus der 11. Folge, der Psychiaterin, ihrer Mann, der Gail. Ihrer Mann, wo der Joel oder vom Joel umgebracht wurde, ist. Wie, weiss man, immer noch nicht. Es ist auch da wieder ein bisschen verdächtig gewesen, wie der Jesse sagt, ja, weißt du, der Typ, ein ehemaliger Firefly, der hat den Vietnamkrieg überlebt und er hat jetzt so müssen sterben. Und was genau hat der Joel gemacht, werden wir es wohl je erfahren. Aber es klingt irgendwie schon, als ob da irgendetwas Schlimmes passiert ist mit dem Dude, abgesehen davon, dass er sich verwandelt hat.
Und in der Therapie hat die Frau ja noch gesagt, es kommt nicht darauf an, dass du es gemacht hast, sondern wie du es gemacht hast. Also wie der Joel ihn umgebracht hat, ist auch irgendwie so fragwürdig, scheint es.
Oder?
Mhm.
Und dann noch ein kleiner, ich sag mal, Seitenhieb. Der Jesse sagt dann so, ja, nun, was willst du machen? Es können ja nicht alle gerettet werden. Und Ellie weiss, oder Ellie fühlt so, ja, wäre sie damals nicht gerettet worden, wäre vielleicht der Rest von der Welt gerettet worden. Und damit auch der Eugene.
Also stimmt, ja.
Moment ist. Ja, die nächste Szene, dort wird dann die Chekhov's Gun auch schon abgeführt, die ja eingeführt, weil wir sehen Abby, die auf ihrer Patrouille ist und sie sieht eigentlich zwei Figuren, zwei Menschen auf Pferden, auch eine Patrouille und sie hat offenbar, findet dann fuck it, ich tue meinen Plan nicht Tat umsetzen, ich will die jetzt kidnappen, um sie später foltern, sie weiss noch nicht, wer die zwei Personen sind und auf dem Weg zu diesen zwei Personen löst sie eine Lawine aus lebendigen Zombies über genau den Leichenberg, der uns schon angekündigt wurde. Ist ein Leichenberg, der sich als Decke für noch lebendige, also kann man das so sagen, lebendige Zombies.
die leben ja schon noch, oder? Laut Cordyceps Lore, zumindest das, wo wir ganz am Anfang, in der ersten Episode von der ersten Staffel erfahren haben, in dieser Talkshow, wo die zwei Wissenschaftler in dieser Talkshow sind. Zumindest so, wie es bei den Ameisen funktioniert, ist ja tatsächlich so, dass die Ameisen weiterleben. Die leben, die werden einfach kontrolliert vom Virus. Das heisst, man kann schon sagen, dass die lebende Infizierte, die da drunter sind, die haben sich einfach nicht mehr unter Kontrolle, sondern der Pilz kontrolliert alles, was sie machen und fühlen und sehen.
Aber gibt es da wirklich noch ein Bewusstsein? Unterhalb ist das alle, ich bin auf Autopilot und kann nichts dagegen unternehmen? Oder ist das Bewusstsein mehr oder weniger ausradiert und durch den Pilz
ersetzt? Das ist die grosse Frage. Das hat, glaube ich, so der Dings, der kleine Gil, wie hat er geheißen, der Sam, oder? Der gestorben ist in der ersten Staffel. Das hat er, sich auch gefragt, hey, wird ich noch die Person sein, wo ich jetzt bin, wenn ich infiziert werde, weil er Angst hatte, er ist gebissen worden und er wollte wissen, hey, bin ich denn noch da oder bin ich denn weg? Und so richtig beantworten werden wir es auch nie können. Aber ja, das ist so die grundlegende Frage.
Eieiei. Tja, und dann wird Abby von dieser Zombie-Welle verfolgt. Sie rettet sich gerade noch so in einer abgesperrte Siedlung mit Mauer und Gitter.
Ja, aber auch geil, wie der Boden so einfach
ja,
wegbricht Mann. Unter ihr und auch die Infizierten vorkommen. Das hat huere geil ausgesehen. Also
das ist echt
super visuelle Effekt. Und hat einfach geile Einstellungen so gut gemacht. Wirklich so schön.
Also da kann ich gerne noch anführen, so irgendwie so die Make-up-Sachen, die sie gemacht haben. Und dann im Schnee wirkt es einfach nochmal so ein bisschen krasser, weil es so den Kontrast hat. Zu dem lebenden und dem kalten Schnee. Und,
Und ich habe gefunden, du spürst auch wirklich die Energie dahinter. Ja. Also das sind ja, ich glaube, das sind wahrscheinlich viele davon CGI-Viecher, aber du hast nicht das Gefühl, das sind so die üblichen Lightweight-CGI-Figuren, die kein Gewicht und kein Impact haben, sondern die prallen auf die Wand und das tätschen so mal BÄM und du siehst auch nachher, wie sie unter dem Gitter von denen wegkreucht und es bricht alles ein und sie drückt sich so hart durch das Gitter durch, dass sogar irgendwie die Hand dabei halb aufgeschlitzt
wird. Das ist so gruselig gewesen. Also ein kleines Detail. Hast du das gesehen? Ist dir das aufgefallen?
Ja, voll. Er hat so reingedrückt, weil er einfach so völlig so außer Kontrolle war und dann hat er die Hand abgeschnitten. Richtig gruselig,
Das ist so.
Und auch die Szene mit dem Zaun, das ist auch etwas, was 1:1 im Spiel auch so passiert ist. Und das bin ich mir fast sicher gewesen, dass sie das werden übernehmen werden. Das ist so im Spiel mega so klaustrophobisch, oder? Du rennst zu dem Zaun und dann plötzlich stürzt der ein und du musst unten durchschnacken als Abby. Das ist einfach so geil und super umgesetzt hier in der Serie. Und mit viel mehr Infected, als es im Game hatte, weil halt im Game bist du irgendwie limitiert. Das ist auf der PS4 rausgekommen ursprünglich. Du kannst nicht hunderte oder tausende von Infected gleichzeitig auf dem Bildschirm haben. Die glaube ich, hier haben sie sich komplett ausleben können und haben die riesen Horde gehabt, die Abby verfolgt hat. Und das ist auch geil zu sehen, eben, wenn du halt nicht so limitiert bist von Hardware, wo das Spiel drauf läuft und wo du einfach so ein bisschen grösser kannst gehen. Und allgemein, die Episode fühlt sich riesig und mega teuer produziert
an,
oder?
Ja, genau.
Genau.
Also es würde mich nicht überraschen, wenn die zweite Folge mehr Budget hatte als die ganze erste.
Ja, gell, wirklich. Also so viel. Also die grossen Setpieces, alles, was dort passiert ist. Und auch die Statisten, die es wahrscheinlich gebraucht hat. Und die visuellen Effekte, das ist Wahnsinn.
Ja, und auch die ganze Kulisse, oder? Also Jackson und so, das ist ja eine riesen Kulisse, die sie dort gebaut haben. Das ist eine halbe Stadt, die wir schon fast gebaut. Oder zumindest Main Street. Und eben, es sieht auch, Mark Mylett, der hat es einfach drauf, der weiss, wie man so grosse Budgets mit denen umgeht. Das hat er bei Game of Thrones gelernt. Aber auch sonst ist er ein begnadeter Regisseur, finde ich.
Ja, von irgendeiner Community gelesen, ich glaube auf Reddit oder so, wo sie gesagt haben, es fühlt sich noch viel epischer an als irgendwelche Game of Thrones Schlachten. Also es ist, glaube ich, schon sehr krass aufzusagen.
Also es ist wirklich richtig, richtig geil. Und wo ich mir nicht mehr ganz sicher war, ob ich das noch richtig im Kopf habe, da musst du mir schnell helfen, Domi. Abby wird ja da überfallen. Und dann kommt der Joel in letzter Sekunde und rettet sie quasi mit der Dina zusammen. Und sie haben das gleiche Problem, wenn sie zurück nach Jackson wollen, verfrieren sie im Schnee. Für das ist der Schneesturm schon stark. Also müssen sie sich in die Lodge retten von der Abby. Und ich habe irgendwie das Gefühl im Kopf, dass das eine Falle war von der Abby, also dass das inszeniert war. Oder habe ich das völlig falsch im Kopf?
Nein, in der Grundzug ist es recht ähnlich. Die Abby ist dort auch auf eigene Faust losgegangen. Sie hat nicht zwei Leute gesehen, die auf Patrouille sind, sondern sie hat, glaube ich, eine Hütte gesehen, wo der Joel und der Tommy aber drin waren. Ja. Das ist ja ein Unterschied. Im Game waren Joel und Tommy unterwegs gewesen und Ellie und Dina. Und in der Serie haben wir Ellie und Jesse und Joel und Dina. Genau. Und Tommy ist in Jackson. Also da ist ein bisschen umgewürfelt. Aber grundsätzlich war es ähnlich gewesen. Sie ist auf die Suche gegangen oder sie ist richtig die Hütte gegangen. Und dann ist sie auch in so eingefrorene Infected gekommen. Dort war es halt aber nicht so eine riesen Horde gewesen, sondern vereinzelte. Und nachher hat auch der Joel sie gerettet mit einem Kopfschuss in der letzten Sekunde. Genau wie hier. Und dann haben sie auch zusammen müssen fliehen vor einer Horde von Infected und haben sich dann auch entschlossen, in die Lodge zu gehen. Aber das ist nicht so, dass Abby irgendwie geplant hätte, dass sie die zurücklocken wollte. Sie hat auch sehr, sehr viel Glück gehabt, genauso hier wie Siri.
Okay, okay, okay. Ist das für euch zu fest eigentlich Plot Convenience in dem Moment? Also quasi fast schon zu gebig, dass sie jetzt einfach der...
Habe ich schon gefunden. Es hat mich gerade ein bisschen genervt, dass jetzt genau, sie trifft jetzt genau auf den Joel. Und ich meine, es ist also jetzt wirklich so. Und vor allem hat es mich aufgeregt, dass sie allein gegangen ist. Es passt so ein bisschen zu ihr, wegen so jugendlicher Leichtsinn und so. Aber gleichzeitig hätte ich gedacht, komm, also, dass wenigstens das Zweite unterwegs sind. Und sie geht da allein auf eigene Faust und trifft exakt, also sie kreitet mir fast vor die Füße.
Aber irgendwie ist gerade das Problem eingeführt, oh, wie kommen wir jetzt an Joel an? Vielleicht müssen wir sogar die ganze Mission abbrechen und zwei Sekunden später, dann Joel läuft uns in die Arme.
Ja, genau.
Aber vielleicht ist Abby dadurch auch einfach ein bisschen Spiegelbild von der Ellie.
Also, ah ja, ja.
Oder auch ein bisschen reckless, ein bisschen übermütig, auf eigene Faust.
Ja, die Parallelen sieht man, glaube ich, in dieser Folge recht oft so ein
bisschen. Und eigentlich, also, eben, du bist irgendwie auf der Ellie-Seite, weil das einfach von Anfang an unsere Perspektive war. Aber ich glaube, man versucht in dieser Serie, in dieser Folge vor allem, von Anfang an, auch die erste Folge, uns mega uns die Perspektive von der Abby spüren zu lassen, bevor das passiert, was passiert. Oder? Wirklich, dass wir irgendwo durch Verständnis haben für sie, wie wir es zum Beispiel haben für die Ellie, wenn ihr etwas passiert. Und du bist dann einfach, ja klar bin ich für die Ellie. Aber warum sollte ich, wenn Serie nicht The Last of Us würde heissen, sondern Abby The Fire, Last Firefly?
Last Fireflies, genau.
Ja. Abby and The Last Fireflies. Und alles von Anfang an nur aus ihrer Perspektive.
Voll, ja, stell dir vor, aus ihrer Perspektive, oder? Sie lebt friedlich mit den Fireflies zusammen und dann kommt der Psychopath und tötet alle Leute in dieser Station.
Und sie wollten eigentlich die Welt retten und so.
Genau. Das ist ja klar, wer der Bösewicht ist. Aus
absolut
ihrer Perspektive, ja.
Oder? Also ich finde eben schon. Darum, es ist hart, aber ja, es ist irgendwo auch nachvollziehbar, auch wenn es immer noch schwerfällt, weil immer wenn der Pedro Pascal stirbt, stirbt bei mir auch ein Stückchen Seele. Ja. Das ist in Game of Thrones, oder?
Ja, dort ist sie tot ja auch besonders brutal in Game of Thrones.
Auch dort, wirklich, es gibt einen Wettbewerb, wo bringt man den Pedro Pascal übler rum? Anyway, die nächste Szene, da kommen wir zum grossen Angriff auf Jackson, wo, ich sag mal, die zweite Jackoff Gun gezündet wird, nämlich eben die Zombie-Armee. Das ist auch sehr krass gemacht, wie da zwei Armeen sozusagen irgendwie so aufeinandertreffen, sich zusammen. Zuerst habe ich noch gemeint, wait, kämpfen die jetzt gegeneinander?
Ja, genau, das war komisch gewesen, weil zuerst nicht rauskommen.
Du hast dann zuerst den einen Teil von dieser Zombie-Armee, der eigentlich Joel und Abby und Dina verfolgt, und den anderen Teil, wo von was geweckt wurde, ist von den Sporen in Jackson. Irgendetwas hat die...
Ja, genau, von den... wie sagt man? Sie haben nicht Sporen, es sind auch die Fühler, die sie haben, oder was auch immer. Genau. Was sie jetzt nochmal aufgerissen haben in diesen Rohr, oder? Und die Fühler haben sie jetzt nochmal sensibilisiert. Hey, kommt dort her, kommt auf Jackson und bringt die Leute dort um.
Da siehst du wirklich so die eine Armee, wie sie abkehren, und die andere in der Hand. Und ich habe schon gedacht, jetzt gibt es so Lord of the Rings-Style zwischen den
beiden. Das war richtig gut gewesen.
Fraktionen. Wow, ein Worldbuilding. Aber ja, die haben sich einfach zusammengetan und sind nachher alle Richtung Jackson. Und das ist aber wirklich, dort hat man aus allen Zylinder gefeuert. Und ich hoffe einfach nicht, dass man jetzt 80% vom Serienbudget in dieser Folge.
Das fühlt sich schon ein bisschen so an. Es ist wirklich.
Es gibt noch 5 weitere Folgen. Ich hoffe, das ist.
Die aufgebraucht.
Der Anfang habe ich sehr geil gefunden, wo der Wächter vom Turm aus schaut mit seinem Fernglas und wo du dann so langsam die Horde siehst und realisierst, wie riesig das die ist.
Sie hat gesagt, zuerst so 3-4 verschneite Kreaturen, dann schaut er nochmal, ja, sind schon ein bisschen mehr, nachher schaut der Name und er ist so, oh fuck.
Das kann nicht mehr gut kommen. Ja.
Das ist wirklich auch, also für mich, ich hätte so etwas niemals schon in der zweiten Folge erwartet. Ich weiß gar nicht mehr, wann das im Game passiert ist, ob das auch etwa die Stelle ist oder.
Das ist einfach das Ding, das ist schon etwas Cooles wieder, eine sehr schöne Ergänzung. Im Game hört man nur von diesen Angriffen. Man bekommt nur so am Rand mit, eben in diesen Konversationen, die du vorhin erwähnt hast, oder wenn man so ein bisschen durch Jackson läuft und mit den Leuten redet, dann bekommt man mit, ja, Jackson ist unter Angriff gewesen, Raiders haben angegriffen in der Vergangenheit, Horden von Infected haben angegriffen, aber der riesen Angriff, der findet im Spiel nie statt. Und vor allem nicht zu dem Zeitpunkt. In dem Zeitpunkt dreht sich die ganze Spannung im Spiel dreht sich um die Situation mit dem Joel. Und was jetzt mit ihm passiert, ob er wird überleben. Und hier in der Serie haben wir halt noch wie zusätzliche Layer um Layer um Layer, wo die Frage schon, okay, wow, das ist einfach, es passiert so viel Zeug gleichzeitig. Du hast den Angriff, du hast den Sturm, du hast den Joel. Du fragst dich, stirbt vielleicht der Tommy, stirbt Maria, stirbt der Joel? Und es ist einfach viel mehr los als im Game gleichzeitig.
Ja, und eben so mega früh. Und ich habe mir noch gedacht, vielleicht ist es auch eine mega gute Variante, um zu sagen, komm, wir bringen jetzt einfach schon in der zweiten Folge, weil dort erwartet es niemand. Sogar ja. Die, die es halt schon mega gut kennen, oder? Mit dem musst du auch ein bisschen spielen können. So, hey, du weißt, genau. Die Story kennt schon die Hälfte der Leute. Wie ändern wir es jetzt so, dass es trotzdem spannend bleibt für alle?
Und wie? So, es langt nicht, dass der Joel umgebracht wird. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Es ist
noch nicht einfach alles.
Die ganze Stadt muss umgebracht werden.
Die ganze Stadt. Mit den Hunden, die als Rettung kommen. Und es ist schon also wirklich grandios inszenierte Szene. Und wirklich, wo auch wirklich auch nochmal den Scope von der Serie wahnsinnig vergrößert. Also die Last of Us ist in der ersten Staffel schon recht gross gsi, aber noch nicht riesig. Also spätestens jetzt da sind wir wirklich so in Game of Thrones spätere Staffeln gefielte, was Scope und Scale angeht.
Wie hat er die Fässer gefunden, was sie benutzt haben? Ist es noch eine schlaue Strategie eigentlich, um das zu machen. Es ist so wie,
vor allem habe ich sie zuerst nicht so erwartet. Ich so, warum wartet jetzt die alle so Gott vergessen lang?
Ja, genau.
Ballern doch einfach mal. Ja. Sie wartet wirklich so, bis alle vorne sind und bis die Fässer so ausleeren, dass sie nachher alles können
macht anzünden. Macht Sinn, finde
ich. Ist mega geil. Und auch nachher so ein bisschen, wie sie es weiterzieht, nachher mit den, wie heissen die, Flammenwerfer, wo sich der Tommy einen umschnallt und dann nachher gegen den episch riesigen...
Bloater
heissen die.
Ja, genau. Den haben wir auch schon in der ersten Staffel gesehen, genau. Falls ich mich nicht erinnere.
Dort habe ich schon richtig Angst vor dem gehabt. Ja. Und wo einfach keine Chance hast gegen den. Und jetzt dachte ich, ja fuck, und jetzt muss ein Tommy allein gegen den kämpfen, der hat ja keine Chance. Und dann so wirklich bis in die letzten Sekunden denkst, jetzt stirbt er, der Tommy stirbt, oh nein. Und dann schafft er es einfach noch so eine knapp.
Ich habe so gehofft, dass sie es so abändert, dass nicht der Joel, sondern der Tommy stirbt.
Hey, ich habe es wirklich gedacht.
Es wäre so schön gewesen.
Ich habe es wirklich gedacht, sie machen es und der Tommy stirbt. Wirklich. Ich habe damit gerechnet in dieser Szene. Er oder Maria, eben wirklich, weil sie sich ja auch angeschaut haben vom Dach aus und von unten aus, habe ich gefunden, einer von denen wird sterben. Und es wäre eine riesige Abkehr gewesen vom Game, weil eben der Kampf hat im Game gar nicht stattgefunden. Also es wär schon noch ein cooler Schockmoment gewesen, irgendwie so im Stil von, hey, okay, es kann alles passieren. Aber er hat so cool gefunden, dass er überlebt hat, weil der Tommy ist einfach ein geiler Sieg. In dieser Episode habe ich ihn super gefunden, eben von seiner Speech. Und auch, als er auf dem Wachturm da war und geschrien hat, Jackson Hole!
Ja!
Und Jackson Hole! So episch. Und eben mit dem Flammenwerfer, super, super. Und das ist auch die Strategie, die ich hatte in den Games, wenn ich gegen so Bloater kämpfe. Einfach Flammenwerfer drauf richten. Und hoffen, dass es reicht, dass sie sterben. Und beten, dass noch genug Fuel drin ist, dass du überlebst.
So genau so ist es gekommen. Das Viech wirklich eine halbe Sekunde weniger Feuer und es wäre zu spät gewesen. Das nicht mehr gelangt. Ja, ich sehe schon, wir sind am Rauszögern. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir zum Punkt kommen, wo...
Reden wir doch noch mal ein bisschen über Jackson.
Ja, Jackson ist eine schöne Stadt, finde ich. Habt ihr gesehen, die Kulissen, wie die...
über die coolen Hunde, die den Tag gerettet haben.
Tolle Hunde gewesen.
So. Aber hey, Urgeil, nochmal, wirklich noch im Ernst, Urgeil Spezialeffekt bei den Hunden.
Ja! Gefunden.
Sie sind wirklich verdammt gut ausgesehen. Vor allem, einmal sieht man einen Hund noch relativ in der Nähaufnahme, wie er so einen zerfleischt und so. Gefunden. Es sieht wirklich geil aus.
Und vor wirklich, wenn er ihm dort in den Hals beißt, habe ich mich auch gefragt, ist das jetzt echt gedreht? Weißt du, nachher mit CGI ein bisschen augmented? Oder ist das jetzt alles CGI? Es sieht nämlich fantastisch aus.
Ja.
Ich frage mich, wie musst du ein Hundetraining machen, dass du genau... Er schlitzt dir den Hals auf, ohne dich umzubringen. Aber
sehr, sehr schön gewesen.
Das ist wirklich geil gemacht.
Also ja, kommen wir zum unangenehmen Teil.
Kommen wir zum schönen, zum gemütlichen Teil vom Podcast, zum Tod von Joel. Und ich habe gedacht, das Mal bin ich vorbereitet. Bin ich nicht gewesen. Michel, du hast ja das Game eben nicht gespielt. Hast du irgendwie eine Ahnung gehabt oder ein Gefühl, dass der Joel die Staffel nicht überleben könnte? Und falls ja, hättest du erwartet, dass es schon so früh passiert?
Ja, vielen Dank an dieser Stelle an meinen besten Kollegen, der gesagt hat, ja, und beim zweiten Game stirbt er ja dann. Und du bist auch
nein!
So.
Nein!
Fuck you. Das ist das Einzige, was ich gewusst habe, tatsächlich. Aber ich habe wirklich nicht gewusst, dass es so früh ist. Und ich habe auch nicht gewusst, dass ich nach dieser einen Folge nicht mehr weiter schauen will. Es hat mich also wirklich brutal genervt, das hätte ich nicht gedacht. Aber es ist auch wahnsinnig, wahnsinnig herzzerreißend gemacht worden. Also sie haben, glaube ich, wirklich jedes Fünkchen Herzblut, das sie noch hatten, haben sie dort reingesteckt. Und da merkst du als Zuschauer, glaube ich, dann schon.
Es war die grosse Kontroverse damals, oder Domi?
Mhm. Ja, genau, immer noch. Also es wird immer noch sehr kontrovers diskutiert. Und aber man muss sich vorstellen, Leute haben zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 5 oder 6 Jahre lang gewartet auf einen Nachfolger. Mhm. Und dann stirbt der Joel in der ersten Stunde etwa vom Spiel. Mhm. Und also ich kann wirklich nicht beschreiben, das war eines der ersten Spiele, wo ich dann zumals für ein Review durfte spielen im Voraus. Und ich habe wirklich nichts gewusst. Nichts von dem gewusst. Und nichts hätte ich mich vorbereiten auf dem
Moment. Weißt du, wie es da Kontroversen gibt? Weil es hat keine Reviews und Reactions gibt.
Es hat Leaks gegeben, die im Voraus schon kontrovers diskutiert wurden. Aber das Timing für Review und wenn ich das Zeug habe bekommen, ich bin zum Glück so ein bisschen ausserhalb von dem gewesen und das für mich allein können erleben. Aber wirklich nichts hat mich auf das können vorbereiten, zu sehen, wie der Hauptcharakter aus dem ersten Spiel, einer der beliebtesten Videospielcharakter, der je gemacht wurde, auf brutalste Art und Weise ermordet wird. Und ich habe wirklich gedacht, bis zum letzten Moment, nein, der steht auf. Oder die Ellie rettet, oder irgendjemand kommt dort rein, oder Tommy wacht auf und schlachtet alle runter. Aber nein, tatsächlich, er ist gestorben. Und nicht nur das ist halt krass gewesen in dem Moment, sondern im Spiel ist halt auch krass, dass du Abby gespielt hast. Vor dem Moment. Du hast sie gespielt. Du hast eben die ganze Sequenz, die wir vorhin geredet haben, die ganze Horde, die sie verfolgt hat. Du bist als Abby unterwegs gewesen. Und zu dem Zeitpunkt hast du noch nicht gewusst, dass es der Charakter ist, wo der Joel wird umbringen. Und es waren so viele komische Gefühle gewesen, gleichzeitig, wo so zusammen sind gekommen, wo du das gespielt hast. Und das war echt wahnsinnig gewesen. Und ich habe das Gefühl, sie haben das in der Serie, haben das sehr, sehr gut neu erzählt. Anders, es hat ein paar Sachen gegeben, die ich im Spiel besser umgesetzt habe, gefunden, aber insgesamt habe ich das Gefühl, für Leute, die jetzt nichts davon gewusst haben, die werden ein ähnliches Gefühl haben, wie ich das hatte, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Ich habe das Gefühl, da ist jetzt eine ganze neue Generation von Last of Us-Fans traumatisiert worden. All die, die das Game nicht gespielt haben, sondern einfach nur zu reinschauen, die haben jetzt auch das Vergnügen gehabt. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, wenn du das Game nie gespielt hast, du fängst mit The Last of Us, der ersten Staffel an. Stellt euch uns vor, wir, die das Game gespielt haben, die die erste Staffel schauen und von Anfang an wissen, auf was das alles wird hinauslaufen. Du hast schon bei der ersten Staffel habe ich schon die ganze Zeit Tränen gehabt, weil ich gedacht habe, oh Gott, das
ist gut, also da habe ich nicht gewusst. Ich glaube, dann ist es schon noch schöner, wenn du dann einfach so erlebst und denkst, ja, überlebt alles.
Ja, eben. Du hast das Gefühl gehabt, ja, der Joel, der ist die Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren, er hat Plot Armor, er wird nicht sterben. Und du weißt, wenn du die erste Staffel, wo sie damals rauskam, schaust, mit dem Pedro Pascal, der so sensationell ist, und du weißt einfach, das kommt, die Szene kommt, das kommt auch noch. Es ist wirklich für mich von Anfang an, es ist auch wirklich der Moment gewesen, wo ich. Ich weiß nicht warum. Wichtige Charaktere sterben immer wieder mal in der grossen Geschichte. Das ist ja nicht Neues. Und das ist jedes Mal wieder schockierend. Aber irgendwie an Joel sind tot, hat etwas nicht nur schockierend, sondern irgendwie auch so niederschmetterend und erschütterend. Es tut die richtig off guard. Also ich weiß auch nicht. Das ist wirklich so. Es füllt mich mit Ohnmacht, mit.
Ja.
Warum spiele ich das? Ich bin machtlos. Und das ist auch so eine wahrscheinlich so eine Lektion, wo The Last of Us uns beibringt oder wo halt mega auf dem umreitet. Das ist, Ohnmacht spielt, glaube ich, eine grosse Rolle in dem Spiel. Die Machtlosigkeit, Sachen können abzuhören, man kann nicht zurückspulen, man kann nicht retten. Du kannst nichts dagegen machen. The Last of Us ist in vielerlei Hinsicht auch kein Befreiungsschlag, sondern eher ein Abstieg in Wut, in Rache, in ganz schlimme Gefühle. Und in dem Moment, ich habe es ja schon in der ersten Staffel gesagt, es ist mir selber schon nicht so gut gegangen. Und dann habe ich das gespielt. Ist die Szene gekommen, ich bin völlig überwältigt gewesen. Und ich glaube, ich habe etwa noch, das kann ich so sagen, ich glaube, ich habe etwa 6, 7, 8 Stunden maximal habe ich nach dem Punkt noch angehängt. Und dann habe ich gar nicht mehr weiter mögen. Ja. Dann ist es wirklich langsam durch gewesen für mich. Obwohl das Game eigentlich mega gut ist, aber es ist schwer. Es ist hart, der Tobak.
Es ist schwer und eben, er stirbt auch es ist kein Heldentod, es ist einfach, er wird in die Beine geschossen, er geht um und er wird gefoltert und er wird langsam stirbt er, wahrscheinlich einer der schlimmsten Tod, den du kannst haben. Und ich glaube, das ist auch das, oder, wo, wenn Hauptcharaktere sterben, dann ist es irgendwie meistens verbunden mit einer krassen Inszenierung oder eben sie opfern sich oder irgendetwas, aber sein Tod ist sinnlos. Es ist einfach, es passiert einfach, oder? Und das ist einfach, das machst du nicht mit einem Hauptcharakter.
Vor allem hat es mir zuerst so leid, du denkst, der Joel ist doch so einer, der sich irgendwie immer noch wehrt und alles gibt und so. Und du siehst so den Moment, wo er noch so hinten aus dem Fenster schaut, nachdem er schon ins Bein geschossen worden ist. Und dann sieht er so Jackson in Flammen.
Das
und
ist, ja.
Man hat so das Gefühl, weiß er jetzt, dass Jackson bald nicht mehr gibt? Oder hat er eh einfach alle Hoffnung inzwischen verloren? Und hat so das Gefühl, ich habe eh quasi alles falsch gemacht und so. Und sieht einfach so nichts mehr. Es löst dann wie so ab und dann wehrt er sich einfach nicht mehr. Du bist so, Mann, Joel, nein. Du
hast dich gerade voll aufgegeben. Und hat gedacht, dass Jackson auch gestorben ist, wahrscheinlich.
Genau.
Oder? Und im schlimmsten Fall, dass Ellie auch wird sterben, weil sie ist ja dann auch am Boden und er sieht, dass sie keine Chance hat gegen all die Leute, die dort sind.
Und also dass er nicht einmal die Gelegenheit hat, das mit der Ellie aufzulösen. Was ja, genau. Was ist, das ist ja auch noch so schlimm, oder?
Genau. Seine grosse Lüge, die er jetzt mit ins Grab nehmen muss, das ist schon das Schlimmste, ne?
Oh Gott im Himmel.
Es ist einfach so alles schlimm. So. Und ich glaube, so die Ohnmacht und Machtlosigkeit, Luca, die du vorher gesagt hast, ich glaube, das haben sie so ein bisschen auch der Ellie in die Augen gegeben. So. Wirklich, sie ist ja nachher die so am Boden liegt und du fühlst auch mit ihr so mit und denkst, boah, niemand kann jetzt etwas dagegen machen. Du musst es einfach mit anschauen.
Einfach ertragen. Das ist so krass. Ja, ja, also alle in dieser Szene spielen wahnsinnig gut.
Ja.
Abby, der Joel, aber auch Ellie, also wirklich auch da Bella Ramsey. Ich glaube, sie passt wirklich in diese Art, in diese Story. Wenn ich das Game komplett ausblende und wirklich einfach nur den Last of Us reinschauen, finde ich, ist sie mega gut gecastet. Ich glaube, ich komme langsam damit klar, dass sie, der Bella Ramsey, ist einfach jetzt Serie-Ellie und es ist eine sensationelle Serie-Ellie.
Und der Switch habe ich geil gefunden, wie sie von «Hey Joel, stang auf!» Werde, mache irgendetwas dagegen von der Verzweiflung, wo dann er tatsächlich umgebracht wird, wie schnell das ist gegangen, dass er dann gesagt hat, I'm gonna fucking kill you all, you're all going to die. Es war so ein hure schnelle Switch gewesen und das habe ich auch hure geil gefunden, so vor Mimik her und wie sie es gesagt hat und wirklich so das Manische, oder es ist einfach nur, okay, er ist tot, ihr werdet alle dafür büssen. Und das ist so eine, eben, ich glaube, das verlangt sehr viel von der Schauspielerin ab, dass das so glaubwürdig kannst darstellen. Und das habe ich sehr, sehr geil im Moment gefunden.
Ja.
Ja, das ist so die Kurzfassung von der Abby aus dieser ganzen Folge. Also die Abby, merkst du ja am Anfang, sie ist auch so heartbroken und ihren Vater ist ja gestorben. Genau. Und sie hat die Albträume und sie weiss jetzt, hey, ich will den Joel umbringen. Und nachher fällt sie auch so in das Manische rein. Sie tickt ja völlig aus und hat das Gefühl, sie muss jetzt da mit einem Schläger um einen Golfschläger umbringen und so. Und du merkst wirklich so, die anderen wissen nicht genau, wie sie sich verhalten. Sie können irgendwie nicht an und nicht wegschauen und sind so, hey Abby, chill's mal.
Oh, nochmal, aus ihrer Sicht. Der Joel ist einfach irgendein Dude, wo in den Operationssaal reingekommen ist und er hat ihren Vater nicht einmal beachtet richtig, nicht einmal angeschaut, direkt einfach eine Kugel in den Grind gejagt, über seine Leiche hinweg, Teile genommen und tschüss. Also weißt du, das ist ja eigentlich unmenschlich.
Ja, hure.
Was der Joel gemacht hat. Eigentlich, warum habe ich Mitleid mit dem Joel? Oder? Also klar, wir haben seine Perspektive, aber aus ihrer Perspektive, wo er das nicht hat. Es ist eigentlich mega verständlich, wie sie kann in so tiefe Abgründe absinken. Und eigentlich sollte es gar nicht auf die Abby so hässlich sein. Aber ich weiss noch damals, wo das passiert ist. Ich glaube, abgesehen von der Kontroverse, dass man den Joel umgebracht hat. Ich glaube, die Schauspielerin, die sie synchronisiert hat, hat glaube sogar Todesdrohungen bekommen von den Fans. Das ist ja mega wüst ausgeartet. Das ist völlig irrational. So,
die Fans sind teils schon sehr irrational dadurch. Ne?
Absolut. Aber das einfach zu zeigen, wie krass ist, das war, wie erschütternd das für die Fangemeinschaft war, dass sie plötzlich so eine Wut auf die Synchronsprecherin entwickelt haben, wo die was ist, wirklich, wo etwas kann dafür.
Wirklich ironisch ist, weil es im Spiel halt um genau das geht, oder? Dass man Rache will nehmen.
Ah, voilà.
Es ist so auf einer Meta-Ebene so unterste gewesen, was alles ist abgegangen, wo das Game ist rausgekommen. Und ich hoffe, dass Caitlin Dever, die hier den Abby spielt, nicht das Gleiche muss durchgehen.
Ja, also wirklich, weil sie hat so gut gemacht, sie tut mir gerade wirklich ein bisschen leid, wenn ich das höre. Nicht, dass nachher alle wieder alles auf sie projizieren.
Ja. Gell? Ja, so wie bei Game of Thrones haben wir das ja auch erlebt, mit dem, wo der Joffrey gespielt hat, der junge.
Ja.
Der hat gesagt, ich kann mir so aufhören mit der Schauspielerei, weil alle haben mich gecast auf der Straße. Ich habe gar nicht können. Ich habe nur eine Rolle gespielt, aber alle haben mich gecast. Der hat es. Das ist wahnsinnig, wie die Leute das so projizieren. So, und die Leute beschimpfen, den Schauspieler beschimpfen, weil seine Figur im Film einen
anderen. Ja, hallo. Also völliger Realitätsverlust. So.
Ja. Ja. Ich glaube, vielleicht hat man auch darum, da Abby ihre Story von Anfang an
mitverzählt. Ja. Ich glaube, es ist besser so für die Serie.
Ich glaube auch. Ich glaube, es wäre schwer. Es wäre auch wieder schwer gewesen. Das Game hat etwas gewagt. Ich glaube, auch etwas Gutes gewagt und genau das ausgelöst, was es hat wollen. Und die Kontroverse wahrscheinlich auch ein bisschen gesucht hat, um einen Punkt zu machen. Ich glaube, es ist aber gut, hat man das bei der Serie nicht wiederholt. Mhm. Ich glaube, es ist okay, hat man wollen von Anfang an sagen, dass es zwei Seiten gibt und nicht nur eine. Und
genau.
Das ist halt etwas, was man erst später im Game lernt.
Was du musst lernen, weil du sie nachher spielst und nachher gezwungen wirst, das aus ihrer Perspektive zu erleben. Und genau hier werden wir von Anfang an sozusagen gezwungen oder sehen wir von Anfang an so ein bisschen mehr in sie rein und wie sie das mitgenommen hat. Und ich finde es so absolut sinnvoll. Was ich noch so ein bisschen Unterschied von der Inszenierung von dieser Szene zum Game, was vielleicht noch spannend ist. Ich finde eben, Das ganze Zeug insgesamt sehr gelungen. Insgesamt ist aber die Art und Weise, wie sie es im Game dargestellt haben, für mich noch ein bisschen mehr Impact gehabt. So aus verschiedenen Gründen. Du hast im Game hat das Ganze stattgefunden, so ein bisschen, nicht ganz in einem Keller, aber wir müssen uns vorstellen, du hast nicht nach außen gesehen, die Fenster waren komplett verschneit, es war extrem dunkel. Es hat sich wirklich so mega klaustrophobisch und dunkel angefühlt. Und hier hast halt die grosse Fensterfront und du siehst gegen raus. Ich weiss, wieso sie es gemacht haben, oder dass wahrscheinlich der Joel nochmal auf Jackson schauen kann. Und das ist seine einzige Motivation, seine Leute reden, oder er will einfach nur wieder rausgehen und er schaut nochmal hingehen und das ist dramatisch und so. Von dem her gut. Aber im Game hat es wirklich so ein bisschen, es ist wirklich hure unangenehm gewesen, wie das inszeniert ist mit dieser Dunkelheit. Und sie haben, wo der Joel ist angeschossen worden, haben zwei Leute ihn noch müssen haben, weil er sich gewehrt hat. Und das ist auch noch recht heftig gewesen. Die Art und Weise, wie er umgebracht ist worden, habe ich auch spannend gefunden, dass sie das abgeändert haben. In Serie tut sich der abgeschlagene Golfschläger, der wahrscheinlich einfach kaputt ist gegangen, weil sie ihn so fest mit dem malträtiert hat, tut sie ja in den Hals stechen. Und im Game nimmt sie einen ganzen Golfschläger und schlägt seinen Kopf ein. Und das siehst du so ein bisschen aus der Perspektive hinter Joel im Kopf und du siehst in Unschärfe, dass halt offensichtlich der Kopf ist kaputt gegangen und du siehst an Ellie ihren Kopf, wie sie das sieht. Und das habe ich unheimlich effektiv gefunden, einfach die Brutalität von Abby, was nochmal zeigt, okay, ist ihr scheißegal, dass Ellie muss zuschauen. Und hier ist es halt ein bisschen anders gewesen, oder du siehst das Ganze aus Ellies Perspektive, du siehst, wie der Joel im Hintergrund sozusagen gestochen wird, ein bisschen andere Herangehensweise. Und auch hier verstehst du, wieso sie das gemacht haben, weil am Schluss haben wir die unglaublich auch emotionale Einstellung, wie Ellie, langsam zum Joel überkreucht und ihn umarmt, sozusagen nochmal seinen Hang nimmt, so wie sie es gemacht hat, dann, wo er im Keller war und da die Wunde hat gehabt von diesem Messer. Und das war auch ein wunderschönes Schlussbild gewesen. Und einfach ein bisschen anders als im Spiel. Und darum, für mich, vielleicht ist es so, wie ich es das erste Mal im Spiel mitbekommen habe, wie das passiert ist, aber es hat ein bisschen mehr Impact gehabt für mich, weil es einfach ein bisschen dünkler und noch ein bisschen brutaler inszeniert ist.
Ja, und dass er sich gewehrt hat, aber da hat mir im Fall wirklich ein bisschen gefehlt. Also darum haben sie, glaube ich, relativ schnell müssen den Blick auf Jackson machen oder so, weil sonst finde ich, ist der Joel schon ein ganz anderer Typ.
Hey, und ich glaube auch, so darum war Dina dabei gewesen jetzt und nicht der Tommy. Weil im Spiel ist der Tommy eben mit dem Joel unterwegs und der wird nachher einfach knocked out, also der mit der Pistole, die sie ihm irgendwie 10-mal in den Kopf schlagen, bis er einfach ohnmächtig wird. Der ist nachher wie aus dem Spiel und ich glaube, darum war der Joel dort doch ein bisschen angriffslustiger und hat sich so ein bisschen vielleicht nicht alles labiert. Aber hier ist einfach klar, oder? Hey, du kooperierst oder wir bringen Dina um. Und Dina, von dem, was wir in der ersten Episode gesehen haben, ist auch so etwas wie eine Tochter für ihn geworden. Nicht genau wie die Ellie, aber die hat schon irgendeine Beziehung aufgebaut, oder? Ja. Und ich glaube, wegen dem ist er auch einfach, okay, fuck it. Bringen wir es hinter uns, das sagt er ja. Das habe ich
wenn sie so viel labern.
Nach ihrem Monolog, ja, genau.
Shut the fuck up
and be done. Do it already, ja, genau, so gut.
Ja, stimmt. Das, ich habe das mit dem Kopf habe ich schon gar nicht mehr gewusst. Ich habe das völlig verdrängt. Es ist, ja, es ist wirklich mega schlimm. Es ist, das hat mich so kaputt gemacht, die Szene. Ja, und dann haben wir die letzte Einstellung, die ich eigentlich auch noch schön finde. Einerseits Abby und ihre Gruppe, die halt gehen und tatsächlich
Mission erfüllt.
Mission erfüllt. Schau mal, die Merci, ja.
Gehen wir. Und dann die restlichen drei, also der Jesse, der dann später auch noch dazukommt, wahrscheinlich einen Lodge gefunden hat, mit der Dina und der Ellie auf dem Pferd wegreitet, während sie den Joel hinten dran herschleifen und du siehst, wie Ellie kaum ihren Blick kann wegnehmen. Sie schaut immer wieder Joel zurück. Ja. Oder? Und immer wieder zum Joel. Und das ist auch wirklich nur Herzschmerz. Und damit endet. Ja, wie befürchtet, die absolut sensationelle zweite Folge, die mit dem emotionalen Hammer genauso heftig auf uns Zuschauer eingeschlagen hat, wie die Abby mit dem Golfschläger. Wow.
Noch schnell eine Info zum Song, der gespielt wird in dieser Abschlussmontage. Das ist «Through the Valley» heisst es vom... fuck, jetzt habe ich es vergessen wieder. Wie heisst der?
«Through the...» Sicher nicht der Johnny Cash, oder?
Doch, Leine. Ja.
Doch!
Ja.
Was wäre?
Moment, Sean... Bei mir steht Sean James.
Sean James? Nicht Johnny Cash?
Oder gibt es einfach
einen... Das war sicher nicht Johnny Cash, oder?
Aber also, gesungen hat Ashley Johnson. Und das ist
Ashley Johnson, es war so eine Coverversion von ihr.
Genau, jetzt, oder? Das ist die Schauspielerin von Ellie im Spiel.
Genau.
Und der Song ist der erste Song, oder im ersten Trailer zu The Last of Us Part 2 haben sie diesen Song benutzt. Und das habe ich verdammt geil gefunden, so, um den Kreis wieder zu schliessen. Und der Trailer war einfach Ellie. Wie sie mit der Gitarre umgeben von Leichen, die noch so frisch am Blüten sind, das singt. Und das war so der erste Teaser-Trailer, wo du hast gesehen hast. Das habe ich irgendwie geil gefunden. Bringen sie das wieder zurück und hat dort die Lyrics, oder? Die haben auch perfekt dazu gepasst.
Die haben gepasst, ja.
Montage, die du näher gesehen hast.
The Valley of the Shadow of Death.
Genau, because I know I'll kill my enemies when they come. Und eben, die ganzen Bilder, die man nochmal gesehen hat, habe ich sehr geil gefunden. Man hat nochmal kurz den Aftermath in Jackson gesehen, oder was dort alles passiert ist. Oder einer der Soldaten von Jackson, der bissen ist worden und seine Waffen freiwillig.
Ja. Das finde ich krass, so.
Ja. Ist das nicht sogar der Lesben-Schimpfer gewesen?
Ah, ist der gewesen?
Ach schon, das habe ich nicht gecheckt. Es war recht dunkel gewesen.
Ja, ich habe kurz gedacht, das sieht ähnlich. Und das würde irgendwie auch noch so wie ein Kreis schliessen, so eine Klammer, das haben wir, eine Klammer schliessen zum Anfang, dass wir am Schluss wieder...
Das kann sein, das habe ich jetzt vor allem...
Vielleicht habe ich auch nicht... Aber es wäre irgendwie
dass
sinnvoll...
Dass wenigstens einer so, sich ja. können entschuldigen können, bevor er stirbt.
Ja, genau.
Ich hat euch die Folge auch so viel Vergnügen bereitet wie mir.
Ich bin voll ins Loch gehalten im Fall, wo ich sie gestern geschaut habe. Und ich habe nachher nicht gewusst, mit dem Rest vom Abend anfangen. Es ist so schlimm.
Du hast mir noch geschrieben, du hast wahrscheinlich irgendwie
ein bisschen Trost. Ich wollte mich austauschen und du einfach so, nein, ich habe es noch nicht geschaut. Ich so, fuck. Ich wollte schreiben, geht es eigentlich noch?
Was soll das?
Ich habe noch eine Meinung gesehen, dass die ganze Action-Szene, dass die ein bisschen am Joel sein Tod und alles, was passiert ist, dass die so ein bisschen Impact von dem weggenommen haben. Würdet ihr da zustimmen, dieser Meinung? Oder?
Nein.
Muss ich sagen. Kein Witzli.
Ich finde aber auch nicht. Ich finde, es ist sehr viel passiert, aber es ist gleich gut zusammengekommen alles.
Ich fand, es hat ihm recht viel Raum trotzdem gegeben. Also vielleicht auch ist es die Kameraeinstellung gewesen und so, habe ich es gefunden, es hat mega seinen Platz gehabt. Und es hat es einfach, finde ich, sogar noch so ein bisschen verschlimmert, weil du gewusst hast, jetzt passiert da etwas mega Schlimmes und dort auch. Und es ist wirklich so, alle sind so hilflos. Es ist so, okay, nicht alle, also in Jackson haben sie schon recht viel gemacht, aber es sind auch sehr, sehr viel draufgegangen. Und es ist auch so ein bisschen,
es sind alle in Gefahr gewesen, das habe
genau,
ich mir gefunden.
Wirklich, alle sind auch ein bisschen mit sich beschäftigt gewesen, so, um sich irgendwie aus dem Scheiß wieder rausholen.
Voll. Ich habe auch das Gefühl gehabt, also emotional hat es mich überhaupt nicht, also so wie ich nachher jetzt zu Hause bin, habe ich überhaupt nicht das Gefühl gehabt, das hat irgendwie geholfen, mich abzulenken.
Ich glaube, so
Zero.
Leider nicht. Wir haben in der letzten Episode haben wir alle ein 8 von 10 gegeben. Was würdet ihr denen geben?
1 von 10.
1, aber nur weil ich nicht 0 geben kann.
Es ist ein 1 von 10, wo eigentlich im Wahrheit sagt, wie
es gut. Es ist ein 10 von 10 eigentlich, ja.
Es ist eigentlich genau.
Ich habe das Gefühl, also, wenn ich die einzeln müsste bewerten, würde ich auch, also müsste ich 10 von 10 geben, einfach, es ist einfach vom Scale her, wo alles passiert ist und vor emotionalen Dings, Szenen, es ist einfach alles perfekt zusammengekommen, schauspielerische Leistung perfekt, VFX sehr, sehr gut gewesen, es hat irgendwie alles passt jetzt.
In dem Fall Musik auch, eigentlich alles richtig gemacht.
Und ganz ehrlich, Michelle, ich bin froh, ist das nicht das Season-Finale gewesen. Stell dir vor, das wäre jetzt Season-Finale, der letzte Shot mit dem, was passiert ist. Und dann so, gut, die nächsten 2-3 Jahre, jetzt dürfen wir mit dem leben, mit dem Gefühl.
Nein, aber ich frage mich, wie sie jetzt weitermachen. Es ist schwierig nach der Episode, eine weitere Episode. Es ist irgendwie
es ist schwierig, weiterzuleben generell, ja. Was machen wir jetzt?
Eine Woche lang.
Im Game hast du so ein grosses Gebiet können gehen, erkunden und ein bisschen chillen und runterkommen von dem, was passiert ist. Und ich frage mich, was machst du jetzt hier irgendwie? Also,
vielleicht auch ein bisschen da. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass es jetzt so ein bisschen zeigt, wie jetzt Ellie einfach null kann mit dem umgehen. Und dass sie einfach so ein bisschen ist und wahrscheinlich auch so ein bisschen allein im Schnee mit einem Ross. Ein bisschen sich selber findet.
Apropos,
oder so.
Was ist mit den zwei anderen Rössern passiert? Die sind immer noch in dem irgendwo bleiben liegen.
Die haben es einfach dort da.
Oh, stimmt. Das sind ja eigentlich, es müssen 4 Pferde.
Ja, genau.
Ja, und sie haben einfach nur 2 Räder genommen.
Sie sind nur mit 2 Rädern? Hä? Haben sie das einfach verhängt? Das eigentlich, das ja, weil dann ist es ja gut gegangen. Die sind ja nicht.
Nein. Die chillen jetzt einfach dort
die
irgendwo.
Die sind jetzt einfach dort in der Lodge und sagen, ja gut. In dem Fall chillen wir sie jetzt. Ja. Haben wir noch etwas zum Besprechen in dieser Folge? Haben wir noch irgendetwas auf dem Herzen, das ihr gerne loswerden wollt? Ausser gute Genesungswünsche und trinken irgendeinen guten aufbauenden Tee. Keine Ahnung, was gibt es da? Eukalyptus oder
Whisky und Therapie habe ich gehört.
Ah, richtig.
Kommen zur Gaelin-Therapie.
Genau.
Wir gehen jetzt alle zu der Gaelin-Therapie. Danke euch beiden vielmals fürs Mitmachen.
Und ja, danke auch.
Hoffentlich.
Es hat ein bisschen geholfen, bis zur Therapie sitzt. Drüber reden.
Ja, gell, es mal aussprechen tut gut, dann ist es nicht mehr in einem
drin. So.
Genau.
Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Es geht ja bestimmt genauso munter weiter, wie es bis jetzt gegangen ist. Und wir sehen uns und hören uns wieder in einer Woche. Tschüss miteinander.
Ciao.
Tschüss.